Ihr Lieben, während ihr hier vorschaut auf das Thema ein ungewöhnliches Bündnis, schaue ich auf meine rechte Hand, auf meinen Ehering und denke an das ungewöhnliche Bündnis, das ich 1984 mit einer Frau eingegangen bin. Das ist ein außergewöhnliches Bündnis. Und 1984 haben wir uns versprochen. Kann man so sagen, oder? Klar, man verspricht sich, aber eben einander. Das ist der Punkt. So, und jetzt kann mal jeder kurz reflektieren, in welchem Bündnis stehe ich? Und da meine ich nicht, bin ich verheiratet, bin ich nicht verheiratet, sondern eigentlich geht meine Frage dahin, stehe ich im Bündnis mit dem Wort Gottes? Darum soll es heute gehen. Gottes Wort geht ein Bündnis mit uns ein. Dazu ist allerdings Folgendes zu sagen. Menschenwort und Gottes Wort sind doch sehr verschieden. Das merke ich an mir selber. Ich habe meiner Frau versprochen, aber ich konnte nicht immer mein Versprechen halten. Sie hat gesagt, gehst du einkaufen? Ja, ja, mache ich. Und zack, abends hatte ich es nicht gemacht. Also mit dem Wort und Wort halten. Und manchmal geht es nicht nur um Einkauf, manchmal geht es um sehr schwerwiegende Dinge, dass man nicht Wort gehalten hat. Und dann muss man das ausbaden, wie auch immer. Und wie schön ist das, wenn man Wort gehalten hat. Menschenwort und Gottes Wort. Gottes Wort hat eine andere Qualität. Wir blättern so in Gedanken in der Bibel, da fängt es schon an, Gott sprach. Und dann geschehen Dinge, die mit Menschenwort nicht möglich sind. Das zeigt schon den qualitativen Unterschied. Es werde Licht und die Schöpfung und so weiter. Und das Wort Jesu, der spricht, steh auf. Und dann steht der Gelähmte auf. Es geschehen Dinge durch das Wort Gottes, die anders sind als durch unsere Worte. Das ist erstmal wichtig festzuhalten. Aber in dem Bündnis, wenn wir einander versprechen, Gott und uns, Gott hat sich ja uns versprochen, Frage, weißt du das? In dem Bündnis mit dem Wort Gottes können und werden erstaunliche Dinge in unserem Leben geschehen, aber eben nicht durch unsere Kraft oder unser Wort, sondern durch das Wort Gottes, weil Gott einen Bund mit uns hat. Und ich möchte uns davon heute erzählen, und zwar nicht sozusagen in großen Scheinen, 500 oder 200 Euro Scheinen, das heißt in großen Geschichten, wie Gott die Erde geschaffen hat oder so. Das ist manchmal sehr schwer zu fassen, wenn es zu groß wird. Sondern ich will uns eine kleine Geschichte erzählen. Immer im Hinterkopf, dass die Bibel, wenn man sie durchblättert, ja sehr oft kleine Geschichten erzählt. Nämlich von Gottes Wort und einem oder mehreren Menschen. Und dann wird die Größe des Wortes Gottes etwas heruntergebrochen, konkret in dem Leben eines Menschen. Und dann sehen wir die vielen Menschen in der Bibel und wie ihnen Gottes Wort begegnet und treu ist und sie verändert und führt und zurechtbringt und so weiter. Und als ich 40 war, kam ich als Pfarrer ins Vogtland, nach Adorf. Und ja, da hatten wir dort einen Männerkreis und es waren schon ältere Männer. Und einer war dabei, der hieß Max, Jahrgang 1912, der war damals schon. Und der Max hat, ja, das war ein Mensch, der hat mit dem Wort Gottes irgendwie gelebt und hat an Jesus geglaubt und der hat manchmal uns in seinen Geschichten eine Predigt darüber gehalten, wie das ist mit dem Bündnis von Gottes Wort und seinem Leben. Also der Max, Jahrgang 1912, wurde, als er 14 Jahre war, 1926 konfirmiert. Ja, das hat er uns erzählt und sagt er, und mein Pfarrer hat zu mir gesagt, Max, höre Gottes Wort über deinem Leben, dein Konfirmationsspruch geschrieben im Psalm 23, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Und so kam, sagt Max, Gottes Wort auf diese Weise in mein Leben. Das war ein Bund. Das war ein Versprechen von Gott, ja. Und da hat er so gesagt, und meine Mutter saß in der Kirche, in der Kirchenbank, die volle Kirche, waren 75 Konfirmanden, so, und das hat lange, ewig gedauert, die mussten mehrere Gottesdienste machen. Und hat gedacht, oh, das hat sich aber der Pfarrer schön überlegt für meinen lieben Max, so ein schönes Wort. Ach, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln, das hat er, das braucht mein Max, das wird schön. Da muss ich uns daran erinnern, dass so Geschichten anderer Menschen, wie Gottes Wort in dem Leben anderer Menschen wirkt, wirft ja auch immer einen Blick auf uns und was Gottes Wort mit uns bewirken will. Und da hört man schon an meinem Ton, das ist nicht falsch, was die Mutter von Max gedacht hat, dass das schön ist und dass das alles in Ordnung geht und so ein schöner Bibelspruch. Es ist aber richtig, aber nicht wahr. Es ist sowas wie ein Puzzleteil, aber nicht das ganze Puzzle. Und davon hat uns Max viel erzählt. Ja, das ist schon richtig, ein schönes Wort. Ja, der Max wurde dann, beim Sonntag war das, Ostern ging es los, ging auf die höhere Schule, manche haben ja dann eine Ausbildung gemacht oder die Mädchen gingen in Stellung oder zum Bauern. Nun, dann hat er Steno gelernt und was man alles lernen musste. Und dann hat er angefangen, er hat es damals genannt, im Komtur zu arbeiten. Das bedeutete, in Adorf gab es eine große Teppichfabrik. Der französische Teppichhersteller Clavier hatte dort ein Riesenwerk hingebaut, Wohnung für die Arbeiter. Und dort, und da war der Max dort mit zwei anderen noch, der Chef, also der Chef, und er hat in dem Komtur gearbeitet, Lohnberechnung und so weiter, alles gemacht. Naja, und da hat er so gesagt, also mein Konfirmationsspruch hat sich aber bewahrheitet. Jawohl. Naja, und dann sagt er, naja, dann war ich ja in dem Alter, wo man sich als junger Mann ein holdes Weib erkießt. Wie er so schön gesagt hat, schön, ne? Ein holdes Weib erkießen. Ja, das hat nicht so richtig geklappt. Und er sagt, das war vielleicht auch gut so. Denn ein Brieflein flatterte in sein Haus, 1939 oder 38 schon, Einberufung zur Wehrmacht. Und da wurde alles anders. Mit der Herr ist mein Hirte. Ja, er wurde eingezogen, hat dann immer mal so Geschichten erzählt. Und wenn in dem Männerkreis die Rede auf diese Zeit kam, da gab es keine Tränen, das habe ich eigentlich nie erlebt, aber Schweigen. Und da habe ich immer so, da war eine Spannung in der Luft, immer gewusst, das sind Geschichten passiert, die willst du gar nicht wissen. Die willst du gar nicht wissen. Naja, aber manches haben sie doch erzählt. Und das war manchmal ja auch eine gute Zeit, dass mal so eine Geschichte nach oben kam. Und der Max, der sagte, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Das war dann für mich schon anders. Wir waren im Krieg an der Front und ich war am Anfang, sagt er, ein bisschen im Hinterland, in der Küche und so weiter und musste aber auch raus auf Patrouille. Und da haben sie eines Tages einen Russen gefangen genommen, Patrouille. Und der Offizier, keine Ahnung, aus welchem Grund, er hat gesagt, das ist ein Spion, der wird erschossen. Rigoros. Max. 100 Meter hin, abknallen. Und da hat der Max, die Geschichte so, ist noch so deutlich gesagt, mir ist vor Angst, vor Scham und was weiß ich alles, das Herz in die Hose gerutscht. Ich wusste sofort, mit so einer Geschichte, wer kann ich nicht mehr leben. Das wird mich immer belasten. Und da hat er gebetet. Er sagt, Herr. Er hat ja nicht viel Zeit. Und da sagt er, da ist es aus mir wie rausgesprudelt plötzlich, Herr Offizier, gestatten, ich brauche diesen Mann in der Küche. Ab, nimm dir in die Küche mit. Und da hat der Max gesagt, das war schon eine andere Liga. Das war schon anders, dass mir der Herr das nicht hat mangeln lassen, mich zu widersetzen und hat mir eine Situation geöffnet, dass ich das nicht tun musste, sonst wäre er selber erschossen worden. So war das einfach. Und da hat dieses Wort plötzlich eine andere Bedeutung bekommen. Und ist in einer ganz anderen Schärfe, in einem ganz anderen Kontrast aufgeleuchtet, was das bedeuten kann, mir wird nichts mangeln. Dann hat er gesagt, der Max, Ende 43 ging es rückwärts und es war chaotisch und dann sagt er, dann gab es einen Angriff von den Russen und ich habe hier einen Schuss reingekriegt. Ich wusste gar nicht, was mit mir ist. Ich wach wieder auf, lieg im Schnee, völlig alleine, alle waren weg, es war totenstill, war nichts. Kameraden hatten sich zurückgezogen, Russen, niemand da. Ich konnte auch nicht. Ich habe gemerkt, ich blute, hat sich dann die Wunde ein bisschen zugehalten und zu verbunden. Aber und da sagt er, das waren 3 Tage. Da konnte ich nur noch beten. Da habe ich einfach nur gebetet und gejammert oder irgendwie, wie man, keine Ahnung. Er hat gesagt, ich habe mich unter ein Gebüsch verkrochen und lag dort verwundet 3 Tage im Schnee. Hatte nur meine Armeekleidung, den Lotenmantel und meine Waffen, weiter nichts. Und da hat er gesagt, das war dann nochmal anders, zu erfahren, mir wird nichts mangeln, denn ich habe es ja überlebt. Ich bin hier, hat er gesagt. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Und er hat plötzlich seinen Konfirmationsspruch in seiner, die Treue des Wortes Gottes an ihm eine ganz neue existenzielle Dimension angenommen. Was das bedeuten kann, nichts mangeln. Und dann sagt er, naja, dann Rucki Wehr, Hände hoch, haben die Russen gefangen genommen. Und er kam, die haben ihn verbunden, Lazarett, er ist genesen. Und er sagt im Lazarett, keine Ahnung, wie viel, er wusste nicht die genaue Zahl, es waren Hunderte oder Tausende Gefangene in Sibirien, die sind nach Sibirien gekarrt worden in Viehwagen. Und da sagt er, wir haben so viel, 100 oder 200 Gramm Brot, aber da waren mehr Steine drin und mehr gab es nie. Und wir mussten hart arbeiten. Wer krank war, kam ins Lazarett, da gab es keine Behandlung. Die Kameraden sind an Cholera oder an Unterkühlung oder Entkräftung gestorben. Und ich nicht, mir wird nichts mangeln. Und er sagt, mein ganzer Körper, Ratten, Läuse, Flöhe, Wanzen und Kälte war. Und immer wenn er so eine Geschichte erzählt hat, hat er dann gesagt, aber mein Konfirmationsspruch, der hat mich innerlich gewiss gemacht, dass egal, was mir geschieht, der Herr trotzdem da ist. Und ich weiß nicht mehr genau, aber er hat, ich glaube, auch oft gebetet, Herr, bring mich zurück. Das wünscht sich ja sowieso jeder, sagt, ich möchte gerne meine Familie wiedersehen. Und tatsächlich, 1946, hat der Max die Entlassung bekommen, ist in Viehwaggon mit noch anderen und bei jedem Umsteigen die Russen Kontrolle und da war sozusagen der Entlassungsschein sein Überlebensdokument und ist schließlich nach vielen, vielen Tagen, also transsibirische Eisenbahn, er wusste auch nicht mehr, wo er in Sibirien war, jedenfalls ist er tagelang an der russischen Grenze die Transsib lang gefahren und bis er über Breslau und schließlich in Leipzig angekommen. Und da hat er folgende Geschichte erzählt. Sagt er, ich kam in Leipzig an, guck auf die Bahnhofsuhr, es ist nachts um 4. Kalt. Ich war nur noch so ein Strich Klapperdürre, der war so im Kopf größer als ich. Ich war nur noch ein Gerippe. Ich hatte nur noch meinen alten Lotenmantel von der Armee ohne Schulterstücken, klapprig. Und er sagt, ich steige aus dem Zug in Leipzig. Und da hat mich so eine Verzweiflung übermannt. dass ich sage, ich will nicht mehr leben, jetzt reicht's. Aus welchem Grund auch immer. Er sagt, ich war so entkräftet und so am Ende, so unglaublich am Ende. Er sagt, das kann sich vielleicht niemand nachvollziehen. Es war jedenfalls irgendwie alles. Und er sagt, ich musste den Zug nach Adorf kriegen mit letzten Kräften. Raus aus dem Zug und drüben, zwei Bahnsteige weiter, stand der Zug nach Plauen, ins Vogtland. Und da sagt er, da ist mir was passiert. Als ich so völlig körperlich, seelisch und auch geistlich, er hat auch nicht mehr gebetet, also völlig so am Boden war, sagt, ist mir alles scheißegal, ich will nicht mehr. Ist es so, die Stufen am Bahnsteig runter, er musste ja in die Unterführung wieder hoch, und da sagt er, da gehe ich die Stufen runter und laufe in der Unterführung lang, und da steht in der Unterführung ein kleines Mädchen. Nachts um 4. Und das kleine Mädchen, sagt er, hat mich angelächelt und hat gesagt, hier Onkel, hast einen Apfel. Er sagt, ich habe den Apfel genommen, gegessen. Er sagt, das war wie ein Wunder. Das kleine Mädchen, die fröhlichen Augen, der Apfel, als würden meine ganzen Lebenskräfte zurückkehren. Plötzlich war der Gedanke, ich komme jetzt nach Hause. Und da hat er einen Satz gesagt, den habe ich mir immer gemerkt. Der hat gesagt, das Mädchen, das gehörte dort gar nicht hin. Was will denn ein Mädchen mit dem Apfel nachts um 4? Das war ein Engel Gottes. Das kann ich euch versichern. Und dann hat er den Satz gesagt, und wer das nicht glauben kann, der hat ein Herz aus Stein. Und das habe ich dem abgenommen. Ja, das ist so. Wenn man das nicht mehr glauben kann, dass ein Gottesengel, weil er Treue zu seinem Wort hält, dass Gott seine Engel schickt, wenn wir in wirklich großen Nöten sind. Wer das nicht mehr glauben kann, der hat ein Herz aus Stein. Das kann man dann nicht besser sagen. Und dann sagt er, und dieser Tag, als ich früh um 6 in Adorf ankam, das war der eine Tag meines Lebens. Sagt das Gefühl, er hat das so in seiner Sprache gesagt, ich bin aus dem Zug gestiegen und ich sah Maikirch, die haben auf dem Berg gewohnt oben und dort so eine ganz wunderschöne Jugendstilkirche, 1906 gebaut, hoher Turm, 45 Meter. Und da habe ich vom Bahnsteig hoch und habe Maikirch gesehen. Und da wusste ich, ich bin der Hamm. Und das, wenn man sich das einfach mal versucht vorzustellen, sich in die Gefühlswelt eines anderen Menschen reinzuversetzen, was das für diesen Mann bedeutet hat, was dieser Tag, das hat er uns versucht zu erklären. 7 Jahre irgendwo in ständiger Lebensgefahr. Und zu Hause seine Familie, seine Mutter. Und dann darf er doch wieder in seiner Heimat sein. Was das für ein Tag ist, dazu sage ich dann noch was. Aber seine Mutter, das war noch so eine Geschichte für sich, die hat auch den Glauben in die Treue Gottes nie verloren. Es war eine sehr fromme Frau. Ja, was das auch dann bedeutet, jedenfalls Jesusgläubig. Und von der hat er Max erzählt, mein Offizier hat natürlich, musste ja jeder Offizier machen, der Stabsoffizier sogar, musste dann an die Angehörigen schreiben, ihr Sohn Max ist für Volk und Vaterland im Kriege gefallen. Und die Mutter hat den Brief bekommen und der Max sagte, das wusste er dann auch von Nachbarn, meine Mutter hat immer gesagt, mein Max lebt, mein Max lebt, mein Max lebt, mein Max lebt. Die haben immer gesagt, der ist tot. Komm, wir verstehen zwar deine Trauer, aber der ist tot. Du musst damit fertig werden. Mein Max lebt. Und er sagt dann, als ich aus dem Zug stieg in Adorf, hat mich die Nachbarin gesehen, die Erna. Und ich sah nur noch, wie die rannte. Und da rannte die Erna einen Berg hoch und klingelte. Und da sagt der Max später, und wisst ihr, was meine Mutter gesagt hat? Die guckte raus früh um 6 Uhr oder 6:30. Jetzt kommt mein Max. Und so war's. Und da sagte er so, und dieser eine Tag, als ich wieder zu Hause sein konnte, da wusste ich, dass Gott treu ist. Und ich habe verstanden, was das bedeutet, dass Gott treu ist und dass mir nichts mangeln wird. Und das habe ich dort auf dem Bahnsteig verstanden, was das bedeuten kann. Und dieser eine Tag steht auch als Sinnbild für unseren Tag. Wenn wir einmal begreifen werden, was die Treue Gottes wirklich bedeutet. Ich meine das so. Ich bin jetzt 61 und ich denke an meinen Tag. Warum soll ich nicht daran denken? Ich weiß ja, dass er kommt. Ich bin auf meiner Lebensreise und eines Tages kommt mein Stündlein. Morgen oder in 10 Jahren. Und wenn Gott mir Gnade schenkt, wie auch immer, 20 Jahren, dann bin ich 81. Aber dann hat das der Herr so bestimmt, dass wir diese Erde verlassen. Das ist so. Die Zeit ist kurz. Wenn man jung ist, da denkt man, oh, aber wenn man älter geworden ist, weiß man, die Zeit, die gefühlt, die vergangene Zeit ist, zack, war die vorbei. Und so wird es auch mit der Zeit, die vor mir liegt, sein. Das wird nicht so lange dauern. Man hat sich nicht so lange. Und wenn das Stündlein kommt, in dieser Stunde werde ich und ihr dann erst richtig erfahren, was das bedeutet, Gott ist treu. Dann wird es uns so gehen wie dem Max. Denn dessen Ankunft in Adorf früh um 6 steht wirklich sinnbildlich für unsere Ankunft. Dass wir nicht auf einem fremden Bahnhof, irgendwo im Finstern, wo wir dann nicht wissen, wo es hingeht und so weiter ankommen, sondern das ist ja unser Ziel. Dass wir, egal wie unser Leben läuft, durch Höhen und Tiefen, jedenfalls immer mit der Treue Gottes, dass wir nach Hause kommen und dass wir auf den Herrn blicken und dürfen wirklich getröstet sagen, wir sind daheim. Und das ist die Perspektive unseres Lebens. Darauf lebe ich hin. Und darauf sollen alle Christen hinleben. Und das bedeutet nicht, dass man das Leben verneint, dass man sozusagen sich ein bisschen transferiert, sozusagen ins ewige Leben und die Tagesprobleme verdrängt. Das hat damit gar nichts zu tun. Sonst hat was damit zu tun, dass mein Leben eine Reise ist und ich will wissen, wo es hingeht. Und wenn ich das nicht weiß, habe ich auch keinen Frieden. Der wahre Frieden in meiner Seele, in meinem Herzen, entsteht dadurch, dass ich weiß, dass ich ankomme. Und dieser Frieden wird uns gegeben durch das Wort Gottes. Und ich weiß, dass Gott immer Wort hält, auf seine Weise. Ich hatte ja von Max erzählt, er hat sich das nicht vorstellen können, wie Gottes Wort ihm treu ist. Aber er hat es erleben dürfen. Und Gottes Wort ist uns immer und ewig treu. Auch in dieser Stunde. Und deshalb leben wir darauf hin und deshalb leben wir auch ernsthaft in der Gegenwart, weil wir sagen, jede Stunde in der Gegenwart hat eine Bedeutung für die Ewigkeit. Und wenn Gott uns treu ist, sind wir ihm treu. Und wir wissen auch, dass wir das nicht immer können, aber dafür haben wir ja Christus, der alles für uns zurechtbringt und alles für uns getan hat. Und damit unser Leben diese Ewigkeitsperspektive hat, glauben wir und teilen wir miteinander die Hingabe an Jesus. Wir teilen und ermutigen uns miteinander Gottes Wort und ermutigen uns, dass wir uns jeden Tag neu dem Bund versprechen. Denn Gott ist treu und wir ringen auch um Treue. Und es ist wirklich ein außergewöhnliches Bündnis, was Gott mit uns eingegangen hat. Und dass er das getan hat, das war aus Liebe. Das sollte man noch wissen. Und deshalb das außergewöhnliche Bündnis zwischen dir und Gott lebt in der Gemeinde, denn das haben wir. Und deshalb gehören wir zusammen, weil Gott treu ist. So, Max, jetzt darfst du in Frieden ruhen. Gott sei mit euch. Amen.